Hard, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Ja, wunderschönen guten Tag, der 12. März 2024. Eine neue Folge Hard, aber Fairway und nicht mehr lange, bis die Sommerzeit kommt. Es ist ja, wir sind ja noch in der Winterzeit, aber bald ist die Sommerzeit. Und ja, ich wache morgens auf und es ist schon hell. Ist es nicht crazy, Beauty, dass man morgens aufwacht und es hell ist? Erstmal hallo.
Guten Tag, Benny, erstmal. Ja, es kommt drauf an, wann man aufsteht, ne?
Gut.
Also ich weiß ja, du bist ja ein Langschläfer und wenn man da um 12 erst aus dem Bett fällt, da ist es natürlich dann schon hell draußen.
Ja, genau. Ich muss eigentlich gar nicht wissen, wie spät es ist. Ich brauche bloß wissen, ist es Sommer- oder Wintersemester?
Genau. Ja, also so sehe ich das auch.
Das reicht schon.
Und bei mir ist die Zeit immer noch so ein bisschen, ich stehe ja aktuell noch zwei, dreimal auf über die Nacht.
Ja, Granu Fink empfehle ich dir, weniger müssen.
Ja, und da ist es mal dunkel, dann dämmert's und dann beim letzten Aufstehen ist es dann meistens schon hell.
Ja, also Beauty fühlt schon mal das Seniorengolf vor, quasi für euch, liegt aber nicht an ihm, sondern natürlich am Kind, denke ich mal. Interpretiere ich jetzt mal so rein. Heute ist übrigens der Pflanz-eine-Blume-Tag, der National Plant a Flower Day. Da kann man doch mal rausgehen. Früher hieß es ja, ein Mann muss mal einen Baum gepflanzt haben. Die Ansprüche, die werden ja weniger mit der Zeit und heute wird weniger von der Generation erwartet, deswegen, ey, lass doch einfach so ein paar Samen fallen, Blumensamen und hoffentlich reicht das als Blume pflanzen. Ansonsten für alle anderen mit Garten oder mit Hobbybeet, vielleicht einfach da ein neues schönes Gewächs züchten. Das wäre doch mal was.
Ja.
Hast du so eine Lieblingspflanze vielleicht da für den Frühling, so eine schöne Gerbera oder was würdest du so pflanzen?
Na, ich würde schon was für länger pflanzen. Also ich bin jetzt nicht so ein Freund von Einblüher, sondern darf schon immer mal jedes Jahr wiederkommen und ich bin halt ein riesen Magnolien-Fan, das unabhängig vom Masters, wo die ja, sag ich mal, auch TV-Highlight-mäßig da richtig in Szene gesetzt werden, liebe ich es einfach auch mittlerweile in Deutschland, so die eine oder andere Magnolia Lane tatsächlich zu entdecken. Und ich freue mich schon auf die nächsten, 3-4 Wochen, denn dann stehen die auch bei uns wieder voll in der Blüte. Und das finde ich immer für mich persönlich eine sehr schöne Zeit, denn ist so ein schöner Baum, der einfach toll aussieht.
Ja, also ich habe ja in meinem Vorgarten direkt um mein selbst angelegtes Grün auch Azaleen gepflanzt. Und natürlich ein kleines Mastersgrün, weil das hat man heutzutage ja so als Hausbesitzer.
Genau.
So, aber kommen wir doch mal zu was anderem, was auch irgendwie in den Frühling ganz gut passt. Es gibt wieder eine Initiative, die ich nur vollumfänglich unterstützen kann. Und ich denke auch hier mit dem Podcast. Das ist eine Initiative einer NGO, einer Berliner NGO, heißt ja Non-Government Organization, also eines Vereins, hat man früher einfach gesagt. Dieser Verein heißt atip.tap, also nachzulesen unter atiptap.org. Die haben ins Leben gerufen, dass man sich auszeichnen lassen kann als Sportverein, als leitungswasserfreundlich. Und wir reden schon seit Jahren danach hier beim Podcast, dass doch bitte jeder Golfplatz mindestens eine Frischwasserspendeanlage auf dem Platz hat oder zumindest irgendwie die Golfer im Sommer über Frischwasser versorgt. Ich glaube, wir kennen es vor allem halt aus südlichen Ländern oder aus gut gepflegten Anlagen, sage ich mal einfach, dass man wirklich seine Flasche, die man halt im Carrybag oder irgendwo dabei hat, einfach auffüllen kann. Zum Beispiel so eine nachhaltige Flasche und nicht Flaschen mitnehmen muss, sondern einfach so eine schöne Flasche, wo das Wasser auch kalt bleibt und da einfach gutes Leitungswasser zapfen. Ich weiß, es ist logistisch nicht überall möglich, aber das ist eine schöne Sache und vielleicht könnt ihr ja auch bei euch im Club oder in eurem Golfclub, wenn es das nicht gibt, einfach diese Initiative unterstützen. Bis, glaube ich, 22.03. kann man sich dort anmelden und kann ausgezeichnet werden als einer der Sportanlagen, die leitungswasserfreundlich ist. Ich werde es auf jeden Fall bei mir im Club vorbringen, weil ich finde, das ist eine schöne Sache. Leitungswasser statt Flaschenwasser und Leitungswasser ist ja allgemein in Deutschland super. Beauty, was sagst du dazu?
Ja, ich bin auch ein Riesenfan davon und durfte auch tatsächlich im Vergleich zum Ausland schon den einen oder anderen Platz spielen, wo man das quasi vom Starter jetzt noch gereicht bekommen hat. Also da gab es einen Blick und dann wurden da Plastikflaschen gesehen und Da wurde man direkt darauf hingewiesen, dass man überall, sag ich mal, diese Auflade-Wasserstation auf der Anlage hat. Und da hat man dann eine Logoflasche mit dem passenden Club-Logo noch zu seinem Goodie-Bag am ersten Abschlag noch dazu bekommen. Und da habe ich wieder, ja, mich so ein bisschen in dieser Service-Falle Deutschland wieder entdeckt, denn hatte jetzt auch am Wochenende nicht das beste Erlebnis mit, sag ich mal, meinem Season-Opener zum Trainieren. Da waren nämlich aktuell noch alle Grüns, Chipping, Pitching, Putting-Grüns waren geschlossen. Auf der Range um 13.30 Uhr wurde mir gesagt, dass heute keine Bälle mehr gesammelt werden und dass man daher auf der Range jetzt keine Token mehr ausgeben darf. Und das fand ich dann schon bei 15 Grad an einem schönen März-Nachmittag jetzt, sag ich mal, so semi-optimal. Werd jetzt auch nicht verraten, wo das war.
Das ist diese
gehört einfach nicht dann dazu.
Fachkräftemangel, ne?
Ja, das ist bitter, aber wenn halt dieser Fachkräftemangel da ist und da sind so ein paar Verstreute auf der Anlage halt auch von der Anlage rumgelaufen, ja, dann muss ich da halt irgendjemanden in so ein Auto setzen und sagen, hier müssen jetzt die Bälle in die Ballautomaten, denn hier kommen Gäste, die jetzt hier vielleicht auch noch den ein oder anderen Euro lassen wollen, um einfach ein paar Bälle zu hauen. Und das ist dann für mich nicht so verständlich. Vielleicht geht's den Clubs dann doch noch zu gut. Aber um zu der Flasche zurückzukommen, finde ich persönlich halt mega. Also ich habe davon jetzt schon, wie gesagt, die ein oder andere und die wird dann halt nach der Runde oder nach dem Golftag direkt sauber gemacht und dann ist die sofort wieder einsatzbereit und ratzbatz, es fällt da kein Abfall irgendwie an und ein schönes Wässerchen rein.
So eine Edelstahlflasche, die lohnt sich, ein Liter mitnehmen auf die Runde. Und wenn man den dann unterwegs, reicht ja an 2, 3 neuralgischen Punkten, wenn du den alle 5, 6 Löcher auffüllen kannst, das reicht ja normalerweise. Aber meistens gibt es das ja nicht mal die Möglichkeit, nach der 9 im Clubhaus das aufzufüllen. Die Leute gucken einen an. Ich weiß, bei diversen Golfclubs hier im Raum, da wurde ich immer doof angeguckt mit, nee, hier gibt es kein Leitungswasser, kannst ja kaufen. Und du denkst so, ey, komm, Leitungswasser, come on. Ich gehe danach und esse was Ordentliches und trinke was und gebe hier Geld aus. Es geht mir wirklich nur um Leitungswasser. Da muss ich jetzt auch kein 6 € Bonaqua kaufen oder irgendwas. Das ist ja Quatsch. Also da Leitungswasser wäre für mich eine super Sache. Deswegen guckt ihr euch an. At tiptap.org kann man nur unterstützen.
Ja, und auf jeden Fall, es muss auch nicht immer die isolierte Flasche sein, ich ja von dir zum Geburtstag damals geschenkt bekommen habe. Die ist halt für den Sommer dann auch optimal. Da bleibt das Wasser halt tatsächlich auch frisch und kühl, was halt dann überragend ist. Es gibt ja da die einfachen Modelle, die dann auch jetzt in dieser Übergangszeit dann halt auch das Getränk halt lauwarm beziehungsweise dann halt auch in der perfekten Trinktemperatur dann einfach halten. Und da kann ich halt wirklich jedem nur empfehlen, legt euch sowas zu. Zwei Fläschchen reichen da eigentlich aus. Da bekommt man ja, kommt natürlich auf die Größe mal an, aber einen halben Liter ohne Probleme dann halt oftmals schon verstaut. Und da hat man dann was für den Platz. Und wie gesagt, solche Organisationen kann man da wirklich dann nur unterstützen, denn das geht dann so in die richtige Richtung. Weniger Plastemüll sollte halt auch auf dem Golfplatz möglich sein. Und
Du bist schon ökologisch unterwegs und füllst die Halbliter Faxedose von der Tanke dann noch in lauwarm um, oder? Das ist gut.
Genau, ja. Also in eine Flasche kommt die Faxe und in die andere Flasche kommt dann der Jackie. Das Gute ist, dass die nicht durchsichtig sind, da fällt das gar nicht auf.
Ja, richtig, genau. Das ist auch so mit lauwarmem Rotwein kann man da auch wunderbar rübergehen. Also schaut euch an und wir posten hier in den Shownotes tatsächlich dann den Link auch nochmal zu dieser NGO aus Berlin und ja. Wie gesagt, kann man gerne mal rübergehen und unterstützen, ist eine super Sache. Ich würde sagen, was haben wir noch? Beauty, wir können ja mal gucken, was diese Woche los war beim Golf. Es gab ja diese Woche beim Golf eine kleine Sache, über die wir auch oft geredet haben, nämlich Thema LIV Golf, um das nochmal abzurappen, bevor wir jetzt zum anderen Thema kommen. LIV Golf hat ja immer mit der OWGR, also dem Official World Golf Ranking, zu kämpfen, dass dort seit der LIV Tour quasi keine Points hingehen, was zu absurden Szenarien kriegt, dass die Besten der Welt aktuell in irgendwo zwischen 100 und 150 oder 200 dümpeln. Und jetzt hat quasi die LIV Tour mit Greg Norman direkt diese Application, also die Beantragung von World Goal Listing Points zurückgezogen. Das heißt, sie sagen von sich aus, das wird ja wahrscheinlich eh nichts mehr, also lassen wir es gleich. Was denkst du, ist der Hintergrund dessen?
Ja, ich glaube, ich habe auch vorhin einen Post gesehen beim Vorbereiten. Da ging es darum, dass Bryson DeChambeau in der finalen Pressekonferenz in Hongkong, wo ich, sage ich mal, so den Schenk der Woche nachher noch vorstelle. Du weißt wahrscheinlich schon, um was es geht, aber in dieser Pressekonferenz wurde er halt auch darauf noch einmal angesprochen. Und er hat wieder so ein paar spannende Insights geliefert, denn es gab mal wieder ein Official Meeting zwischen LIV PGA Tour und er ist sich ziemlich sicher, dass es eher früher als später da eine Einigung gibt, dass die beiden Touren wahrscheinlich so ein bisschen doch noch näher zusammenrücken. Und ich glaube schon, dass das der Hintergrund ist, dass die LIV Tour da jetzt so ein bisschen, sag ich mal, nachgegeben hat, um dort nicht weiter vielleicht sogar Geld zu verbrennen unnötigerweise, weil man schon mehr weiß, dass man eben sich mit der PGA Tour annähert, dass man zusammen Turniere vielleicht sogar stattfinden lässt und dass es dann auch Punkte für LIV Tour Spieler geben kann. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen auf der Spur oder die Spur weiter verfolgt, könnte es in den kommenden Wochen da wieder eine größere Annäherung und eine Einigung in Streit bei der Touren geben, die, sage ich mal, noch mehr Feuer bekommen haben, auch durch, was wir letzte Woche schon angesprochen haben, Rory McIlroys Äußerung, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er zur LIV Tour doch noch wechselt. Also man kann da gespannt sein, was in den kommenden Wochen ums Masters, nach dem Masters, da auf uns noch newstechnisch einprasselt.
Naja, wobei er gesagt hat, er wird auf keinen Fall dahin wechseln, jetzt jüngst. Ne? Irgendein Interview, soweit ich es gesehen hatte. Und
die Interviewreihe, die er letztens gegeben hat, da wurde er angesprochen und entgegen seiner weißen Ritterhaftigkeit, die er die letzten Jahre immer an den Tag gelegt hat, angesprochen auf die Äußerung seines Ex-Managers, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dahin geht, zwischen 100% und 10%, aber er hat keinenfalls gesagt, dass es nicht passieren wird. Und ich glaube, da ist es auch nur noch eine Frage vom Preis. Denn was man halt auch gesehen hat in der neuen Full Swing Serie, ich weiß nicht, ob wir da nachher noch explizit drauf eingehen werden. Aber
würde ich sagen. Aber das ist eine gute Überleitung. Dann lass uns doch damit anfangen.
Ja, dann lassen wir uns darüber und dann setze ich den Punkt dann nämlich gleich mal fort.
Genau. Dann behalt dir auch dein Schenk der Woche nochmal bei oder willst du den abschließend nochmal kurz hier sagen, bevor wir zum neuen Thema gehen?
Ja, Schenk der Woche ist Cleeks Golf Club, also das Team um Martin Keimer postete ein Turnierpost auf nach Bangkok und da wurden die vier Teamplayer, also ein Maronk, ein Bland, ein Martin Keimer und ein Kaisamoya, wurden dort mit der Skyline Dubais abgebildet.
Milan, und, Madrid, Hauptsache Asien.
Das ist es. Also das interessiert doch eh keinen in den Staaten. Die wissen ja nicht mal, wie es außerhalb Amerikas aussieht.
Genau, also, das könnte alles sein. Dann kannst du auch irgendwie Russland hinbringen. Oder
hätte man wahrscheinlich auch auf nach Berlin oder so, Brandenburger Tor. Genau. Und dann wäre das okay gewesen. Fand ich jetzt lustig bei der Nachfrage, wieso denn da Dubai eingesetzt wurde, gab es vom Team bisher leider keinen Respawn. Ich werde der Sache mal die Woche noch ein bisschen folgen. Und vielleicht gibt es da noch eine Antwort. Aber das war so für mich so Schenk der Woche. Aber was interessiert mich das, was ich gestern gepostet habe?
So ist es. Social Media ist ein sehr kurzweiliges Medium. Du, dann lass uns doch mal genau zu dem Thema Full Swing, haben wir letzte Woche angekündigt, wollen wir heute ein bisschen reden. Ich habe ein paar Themen mitgebracht. Wir gehen mal hier rüber in einen Abschlag, um darüber zu sprechen. Full Swing bei Netflix.
Am Abschlag.
Ja, wir haben uns natürlich für euch ins Binge-Watching geopfert und natürlich sämtliche Folgen schon geguckt. Wer es noch nicht getan hat, ab jetzt Spoiler-Alert, müsst ihr erstmal schauen, dann könnt ihr den Podcast weiterhören oder ihr hört einfach schon mal unsere Meinung dazu. Es ist ja jetzt nichts, was man da verrät, was total der Ultra-Spoiler ist, denn natürlich bezieht sich die Season 2 auf die abgelaufene 2023er Saison. Und da kann man natürlich auch mal schmulen, hey, wer hatte noch mal die ganzen Majors gewonnen? Das ist im Endeffekt die Handlung von Full Swing Season 2, kann man sagen. Aber ja, nach der phänomenalen Folge Season Nummer 1 fängt Season 2 genau da an, wo wir gerade aufgehört haben, nämlich mit The Game Has Changed, mit dem Merger zwischen PGA und LIV in 2 Folgen nur. Danach wird das ganze Thema nicht mehr so richtig behandelt. Fand ich ganz interessant. Ich meine, es reicht als Entertainment auch so ein bisschen aus. Aber ich hätte gesagt, was ich interessanter fand, ist, dass eigentlich der Star für mich aus der Season 1 wieder der Star im Endeffekt der Season 2 war, Joel Dahmen. Den kannst du einfach einsetzen aus Filmmachersicht, als Journalistensicht. Die Geschichte erzählt sich so unglaublich gut und wahnsinnig schön. Der ist eigentlich der Everyday-Golfer, ne? Also der ist so das, was die Leute halt wirklich auch an Full Swing geliebt haben. Warum er gerade so populär ist oder einfach populär geworden ist, ist ja nicht, weil er einer der aller Top 10 Spieler der Welt ist. Er ist unter den Top 200 oder Top 100 gerade aktuell. Aber seine Struggle ist halt real. Also der ist also mehr real als Joel Dahmen geht, finde ich nicht. Und die Season 2 beschäftigt halt wirklich diesen rapiden Aufstieg bei Netflix, den er hatte, zum Star-Kult. Was dazu führt, kurz gesagt, dass er sich so ein bisschen verliert, noch mehr als vorher, das Golf ein bisschen aus den Augen verliert und sich leicht im Alkohol- und Party-Modus vergreift. Sein Caddy Gino, den ja auch viele kennen, ihm oft gut zureden wollen. Als Parallelmontage ist der Wyndham Clark geschnitten, der dann Mental Coach hat und damit halt ja richtig liegt, auch indem er da ein großes Major gewinnt dadurch. Und haben sie natürlich schön szenisch geschnitten und filmisch, aber hinten raus kommt auch eine emotionale Szene, wo dann Joel Dahmen auch dem Caddy sagt, hey klar, ich werde mich auch mental coachen lassen und irgendwie da ein bisschen meine Probleme angehen. Und ich fand sehr schön an dieser Episode oder ja, an dieser Storyline, Mind Game heißt die Folge. Ich fand sehr schön daran, dass du da einfach sehr menschlich siehst, dieses erstmal klassische Heldenreise. Ich wehre mich dagegen, irgendwas zu ändern und hinten raus schaffen es die Leute aber auch dann doch noch zu sagen, was der Gino sagt im Flugzeug, ist sehr, sehr schön, weil er wirklich sagt, so, es geht eigentlich darum, nicht darum, dass ich jetzt das meiste Geld gewinne oder dass irgendwas passiert, sondern dass ich halt einfach gucke, wo ist der Prozess? Es geht darum den Prozess, dass man das irgendwie einigermaßen hinkriegt. Und die Sache fand ich schön. Hast du zu der Story, zu dem Prozess, den der Joel Dahmen macht, auch irgendwie, wie gesagt, diese Emotionen, die drin sind, diese Menschlichkeit, die da drin ist, dieser Aufstieg und Fall und diese Geschichte, sich damit auseinandersetzen zu wollen und zu müssen und daran zu wachsen, das fand ich halt gut. Wie hast du die Folge empfunden, Beauty?
Ja, also die fand ich schon Wahnsinn und hat mir eigentlich wieder aufgezeigt, was Profisport mit Menschen machen kann. Und in dem Fall Profisport, der nicht erfolgreich ist, aber er ja selber sagt, dass er berühmter wurde. Also er wurde jetzt nicht berühmt durch die Art, was er eigentlich macht, nämlich Golfer zu sein, sondern er wurde berühmt durch Netflix. Und diese aufstrebende Berühmtheit hat halt quasi nicht wirklich dazu beigetragen, dass er ja ruhiger und besser im Spiel wurde, sondern ganz im Gegenteil. Und da hat man halt auch wieder gesehen, dass teilweise im Falle des Nichterfolgs Profisportler auch gleichzeitig in den Alkohol abrutschen können oder halt in irgendwelchen anderen Dingen, ja, wo sie sich dann hinretten. Also du hast gesehen quasi, gefühlt in jeder Szene zu Hause, die mit ihm gedreht wurde und seiner Frau, war dort ein Glas Wein im Spiel, waren dort Shots mit Prosecco oder Champagner oder irgendwas auf Partys, da wurde Gin Tonic gekillt und das gibt ja dann halt auch der Caddy, sag ich mal, sehr ehrlich wieder. Ja, also der, da hast du halt gesehen, es war bei den beiden oder es ist bei den beiden keine reine Business-Beziehung, wie es wahrscheinlich in 99% der Fälle bei den anderen Spielern ist, wo halt es quasi nur darum geht, erfolgreich zu sein und Geld zu verdienen, sondern durch diese besondere Beziehung, die man ja in der ersten Staffel schon nachvollziehen konnte, hat man halt diesen Prozess auch wieder gesehen, dass der Gino als Caddy auch extrem an sich angefangen hat zu zweifeln, weil er es nicht schafft, seinen besten Freund in seinem Sport, was sie gemeinsam groß gemacht hat, dahingehend so zu unterstützen, dass er erfolgreicher wird. Also und das, da sieht man halt auch diesen Prozess, den er dort sehr gut beschreibt, wie der Damon dort mit Misserfolg umgeht. Also Misserfolg zu Beginn seiner Karriere, wo er seiner Meinung nach gesagt hat, warum er jetzt diesen schlechten Schlag gemacht hat, hin zu Misserfolg.
Und eine Lösung angeboten hat vor allem, ne? Das hat
genau,
ihm, das war ihm wichtig. Und das ist halt abhandengekommen dann, ne?
Das ist abhandengekommen. Es wurden Schläger geworfen. Man rutschte in die falsche Sprache ab, weg vom Sport, hin zur Selbstbeleidigung, hin zur Selbstkastei so ein bisschen. Hat mich so an so ein mittelmäßig selbstgut denkend oder sich selber besser fühlenden Mannschaftsspieler erinnert, wie er sich dann da so präsentiert hat.
Ja, das ist total 100%, oder? Das war auch, was ich dachte, das ist so relatable, weil es eigentlich so oft auf dem Golfplatz zu sehen ist. Die Leute, die sich selber am meisten fertig machen und da rauszukommen, scheint so schwer zu sein. Und ich fand das halt so wichtig, was er am Ende gesagt hat, dass er gesagt hat, ey, es ist kackegal, doof gesagt, ob du jetzt die nächsten Runden eine 90 haust oder irgendwas. Ihm ist es wichtig, dass er an sich arbeitet und wieder diese Ethik reinkriegt. Ich will was ändern oder ich will einfach was besser machen. Einfach der Prozess. Und ich glaube, dass der Prozess wichtiger ist als das Ergebnis für Menschen.
Ja, und ein ganz wichtiger Punkt ist, den man halt so als Zuschauer der PGA Tour oder was man halt jetzt auch guckt, DP World Tour, LET, whatever, war halt trotzdem auch ein extrem wichtiger Satz. Am Ende des Tages muss man halt auch Rechnungen bezahlen. Und da kann man jetzt, happy sein und einen Lifestyle haben, der halt anders ist als jetzt von Normalsterblichen. Wenn du halt keinen Erfolg mehr hast, dann rutschst du halt ganz schnell, vor allen Dingen zur heutigen Zeit, aus diesen ganzen Kriterien raus, die die Möglichkeit geben, gutes Geld zu verdienen. Und das ist quasi gerade die schlechteste Phase gewesen für einen Damon, so einen Struggle in seinem Spiel zu bekommen und, sage ich mal, keine Ergebnisse mehr einzufahren, wie es noch die Jahre davor war. Und so kriegst du halt ganz schnell die Quittung, dass du dann halt da aus einem Kriterium rausfällst, dann verlierst du dort den Status und dann darfst du dieses Turnier nicht mehr spielen und dann wird's halt schwer. Und das ist halt, sage ich mal, ein Sinnbild von dieser Beziehung. Und in der nächsten Folge, deswegen, also ich war ein Riesenfan, ich hab's dir vorhin schon vor unserer Aufnahme gesagt, ich war ein Riesenfan der ersten 4,5 Folgen. Ja, also fand ich sensationell, viel besser als die erste Staffel. Weil im Anschluss darauf, zu diesem, sag ich mal, Downfall-Story um Damon, kam halt das komplette Gegenteil. Es kam halt, sag ich mal, der Rising Star der vergangenen Saison, der Wyndham Clark, die Wyndham Clark Story.
Ja, und Tom Kim.
Genau, die halt so gestruggelt sind, also ein Wyndham Clark zu Beginn seiner Karriere und der dann halt durch den Sieg beim Major quasi auf der, shiny side auf einmal war. Ja, also er hat jetzt für die nächsten Jahre erst einmal seinen Startbonus, er hat die Kriterien, überall starten zu dürfen. Und da hat man halt gesehen, es wurden beide Spieler nochmal miteinander verglichen. Der Damon, auch durch seine persönlichen Erfahrungen, wehrt sich halt aktuell noch komplett um diese sportpsychologische Sache. Und der Wyndham Clark war halt in diesem Fall ein der Beispiele, klar, jetzt hat er auch das Major gewonnen, der halt durch den Weg zur Sportpsychologin seine Karriere halt komplett gewendet hat. komplett aus dem Negativen raus auf die glückliche Seite, auch für seine Mutter, die er ja gesundheitlich leider verloren hat, recht früh. Und da wurde halt dann auch wieder die Seite gezeigt, ja, also wie dort gestruggelt wird. Es werden, sage ich mal, so ganz normale, alltägliche Probleme aufgezeigt, die auch diese Sportler haben. Und das finde ich dann halt schon spannend und interessant. Im Gegensatz dann zum Ende der Staffel.
Ja, aber bleiben wir mal dabei, bevor wir zum Ende der Staffel gehen. Diese Folge 3 Mind Game und die Folge 4 Prove It über den Tom Kim. Ich glaube, die zeigen ganz gut, wo wir heute stehen. Wir sind jetzt gerade im Männersport und haben den Frauensport nicht betrachtet. Deswegen würde ich mal erstmal davon ausgehen. Ich glaube, da hat sich schon auch bei den jungen Athleten dieses Bild des alten Golfers in Klammern. Kannst du dir vorstellen, dass ein John Daly zum Therapeuten oder zum irgendwas Coach geht? Ist natürlich eher eine Ami-Sache, wo das eher akzeptiert ist als in unseren Breitengraden. Hier wirst du ja teilweise in einer gewissen Altersschicht komisch angeguckt, wenn du sagst, ich bin bei der Sporttherapie oder ich bin beim Mindgame oder ich bin beim Coach. Während heute, sag ich mal, bei den 20- bis 30-Jährigen ist sowas ja eher normal und okay und gehört auch dazu, weil sie vielleicht eher verstanden haben, dass, wird ja immer gesagt, Golf wird zwischen den Ohren gespielt, dass dieser Mind-Aspekt, der ist ja viel, viel größer als in anderen Sportarten teilweise.
100%ig, und das ist halt auch ein Bereich, ja, der viele Jahre von Sportlern gar nicht angerührt wurde, ja, weil es vielleicht auch so ein bisschen so ein Eingeständnis, ja, der eigenen Schwäche vielleicht immer so dargestellt hat.
Ja, man wollte ja immer keine Schwäche zeigen, ne, gefühlt.
Genau, richtig, ja, also man, vor allen Dingen auch in diesen Einzelsportarten, profitiert man ja eigentlich davon oder sieht man oftmals, oder es wird einem halt so verkauft, dass die absoluten Superstars maschinenähnlich durchs Leben gehen, ja, keine Fehler machen, keine Probleme haben und dadurch ein, ja, unbeschwertes Leben haben und somit Top-Leistungen in ihrem Sport aufzeigen können. Aber ich glaube halt auch, Tiger Woods in seiner Prime hat halt jetzt im Nachbetracht und wo man dann halt all die Probleme so ein bisschen offenlegen konnte, auch gezeigt, dass extreme Probleme im Alltag auch, sag ich mal, auseinandergenommen werden können und dann im Sport trotzdem die Leistung stimmt. Ja, und das zeigt es dann halt mal auch auf. Aber nicht jeder hat halt vielleicht auch so eine Bias und so eine innere Stärke, die Probleme dann in den entscheidenden Momenten ausblenden zu können. Und Tom Kim war mir halt gar nicht bewusst mit dieser Verletzung bei den Open.
Nee, ne? Das hat man gar nicht so gemerkt, ne?
Ja, also diese Behind-Stories, das finde ich dann halt, das ist dann halt unglaublich und macht's halt noch interessanter. Ja, also mit einem dreifachen Bänderriss im Knöchel, alle sagen, ey komm, du bist so jung, das kann schwere Folgen für deine Karriere haben, wenn du da dich nicht behandeln lässt oder das halt jetzt nicht pausierst. Und der zieht dann da durch, macht ein unglaubliches Finish bei den British Open und zeigt, und erarbeitet sich so in jungen Jahren einen unfassbaren Respekt bei den Kollegen, bei den Trainern, bei allen eigentlich.
Ja, und aber das ist doch das dann die so Work Ethics, finde ich, von ihm. Die kommt auch so krass rüber, was auch diese jungen Athleten ja haben. Dieses einfach grind it out. Also dieser krasse Grind dahinter, wo er sich dann auf ein Stück Schokolade am Ende freut, weil sein Health Coach den verboten hat und dies und jenes. Das ist halt auch wieder, wird einem erstmal so klar, was für Trainingsethos die haben. Da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden.
Da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Aber ich glaube halt auch, dass das vor allen Dingen auch seinen asiatischen Wurzeln oder der Grund dafür auch die asiatischen Wurzeln einfach sind. Das ist halt in den Ländern einfach so. Da wird nicht einfach aufgegeben.
Das ist mir jetzt zu biased, Beauty, muss ich sagen. Ich glaube, das hat aber nichts mit der Ethnicity zu tun. Das ist so, entweder du hast das halt und willst es so hart oder nicht. Dann hat ein Tiger genauso gemacht. Oder irgendwelche anderen Top-Athleten. Ich würde das jetzt nicht irgendwie einer Gruppe Menschen zuschreiben, sondern eher so, dass man einfach diese jungen Top-Athleten heutzutage sieht, die überhaupt sowas möglich machen. Aber was du sonst noch gesagt hast, was ich sehr, sehr spannend finde auch, dass wir echt tatsächlich erst Diese ganzen Namen kennen wir von den Leaderboards. Wir kennen diese Top-Athleten, denken wir sie zu kennen. Wir sehen sie halt immer in den Turnieren. Da sehen sie halt nach außen total cool und abgeklärt aus. Und man fragt sich ja ganz oft, auch nach den Turnieren kommt irgendwie eine Frage und die fangen an zu heulen. Und denkst dir so, hä, wo kommt das denn her? Der war doch jetzt alles total gefasst. Aber du darfst halt nie vergessen, das sind halt alles total junge Leute mit teilweise einem krassen Schicksal, dass die nach einem Turnier einfach losweinen und es kommt uns erstmal disconnected vor halt, aber wir wissen gar nicht, was in denen vorgeht. Wir denken, wir kennen sie von den Leaderboards und von den Events, aber erst so eine Doku und so eine Behind-the-Scene-Doku macht das ja, dieses ganze Storytelling, dass du sie wirklich kennenlernst und dann wirklich mal merkst, boah, krass, bei denen geht ja auch ganz schön viel ab oder es sind auch nur Menschen vor allem, die aber in einer komplett anderen Situation sind und halt dort. Und ich glaube, das ist Fluch und Segen zugleich, weil auf der einen Seite haben sie die Möglichkeit, so berühmt zu werden und so bekannt zu werden. Das ist halt the power of TV, also die Macht des Broadcastens, dass man halt denkt, wow, das sind so irgendwelche Halbgötter, die sind dann irgendwo, die sind irgendwelche Stars. Aber hinten raus sind es alles ganz normale Menschen, die einfach auch bei Aldi vorm Regal stehen, doof gesagt, bloß mit ein bisschen mehr Geld vielleicht. Aber trotzdem auch die Anforderungen an die sind ja auch wesentlich krasser als an uns. Wir setzen uns irgendwie in die öffentlichen Verkehrsmittel, keiner kennt uns und die werden überall erkannt. Die müssen sich beweisen, die haben anderen Druck. Und damit umzugehen, das ist, finde ich, sieht man erstmal in so einen Dokus oder Behind-the-Scene-Dokus wie dieser Full Swing, was da wirklich an Menschlichkeit dahinter steckt, ne?
Ja, und dann kann man da eigentlich nur sagen, es ist ja nun egal, ob es jetzt im Bereich Golf oder irgendeinen anderen Sport tatsächlich ist. Die Leute werden, wie du schon gesagt hast, überall erkannt und der ein oder andere wünscht sich sowas, aber ich glaube, nach kürzester Zeit würde man damit wahrscheinlich selber gar nicht mehr klarkommen, weil du gar nicht mehr dann vor die Haustür willst und so. Und da ist es dann schon erklärbar, dass jetzt auch in dem Beispiel einer wie Damon dann halt in diesen starken Alkoholkonsum, nenne ich es einfach mal, abrutscht, um dann vielleicht auch mal so eine gewisse Timeout zu haben von dem alltäglichen Irrsinn, denn man hat ja schon gesehen auch, egal wo er war, er wurde von den Leuten gefeiert, angefeuert, sie mussten quasi Autogramme schreiben, auf Körperstücken unterschreiben, alles, er wird hier gefeiert, dass er hier eine 80 spielt und den Cut verpasst und das war halt vorher in der Karriere nie der Punkt. Das macht ihn natürlich sehr menschlich, aber zeigt natürlich auch die Gefahr aus diesem Profisport, aus dem Sport, dass dann halt auch ganz schnell, wie gesagt, diese Abwärtsspirale, wie am Anfang der Folge schon gesagt, dann zu anderen Mitteln halt führt. Und das ist halt, ja, gefährlich.
Ja, im Sport auch tausendmal schon gesehen. Also da gibt es ja diverse Ex-Tennis-Stars und Ex-Irgendwas und Ex-Fußballer. Die einen schaffen es in Würde zu altern, die anderen nicht. Das ist ja das nächste Thema. Ich glaube, was das alles ganz gut wieder mal zusammenfasst, ist, Golf ist so viel komplexer als und deswegen ist es so schön, weil es ist einfach so viel mental, es passiert so viel außerhalb des alleinigen Schwungs. Man sieht es bei Amateuren, man sieht es bei Profis, die Leute machen sich selber kaputt und den Leuten wieder beizubringen, egal ob es Amateur oder Profi ist, positive Emotionen aus Sachen rauszuholen. Das ist am Ende der einzige Weg mit Akzeptanz, wo man sagt, man legt den Raster drauf, was ja auch so viele Amateure falsch machen, einfach sich nicht darüber freuen über gute Schläge, die sie haben, sondern sich darüber zermartern über schlechte Schläge. Das ist, natürlich wird Schlechtes immer anders bewertet, Faktor 5 oder 10 als Gutes, aber da einfach das Gute sich anzugucken. Ich war gerade mit jemand, der nicht sehr viel trainiert, aber trotzdem Golf natürlich liebt, unterwegs und der hat wirklich teilweise sauschöne Abschläge für seinen Trainingszustand und seine Anzahl an Runden im Jahr gemacht und das gar nicht so wertschätzen können. Ich meine, alleine 10-mal hintereinander einen geraden Drive zu treffen, das ist nicht normal und auch nicht selbstverständlich für viele da draußen. Und ich glaube, dass es wird oft unterschätzt von uns Amateuren, wie schwierig Golf dann doch wirklich ist. Und das immer wieder sich in Perspektive. Ich meine, jetzt können wir auch mantramäßig jede Folge sagen, dass selbst die besten Profis der Welt aus 100 Metern nur 8 von 10 Grüns treffen. Das ist, am Ende vergisst man das einfach wieder. Dass ein Schlag dahin geht, wo man möchte, das ist halt, das grenzt teilweise schon an Wunder oder an sau viel Training, an Wiederholbarkeit. Und dann kommt dazu dieses Mentale, das nicht sehen zu können, nicht so erkennen zu können. Oder halt einfach dieses Momentum, was auch sau oft angesprochen wird, da kommen wir gleich zu, das Momentum im Sport. Ob, warum jetzt nur gerade der große Fußballverein verliert oder warum in der vierten Minute der Nachspielzeit die meisten Tore fallen oder warum dies und jenes passiert. Das liegt halt ganz oft im Sport an Momentum. Und genauso, finde ich, geht's auch auf Amateurrunden oder auf Golfrunden, wo du einfach das Momentum manchmal hast, an gar nicht so viele Sachen denkst und frei aufspielen kannst. Und ich glaube, da kommen einfach auch diese Sprüche her, die ich ganz gut fand, die auch wieder bei Full Swing drin waren, nämlich never underestimate the injured golfer. Also unterschätze niemals den verletzten Spieler, weil der denkt an seine Verletzung und nicht an das Golfspiel und kann so befreiter aufspielen. Wir sind einfach mental zu gefangen, glaube ich, an Sachen, an die wir denken oder an Runden, wie sie gerade laufen, um die abzuhaken. Das baut sich halt so auf, diese Emotionen. Ne? Und das ist so krass. Das merkt man immer wieder am Golf, ob man nur eine Privatrunde geht, mit Freunden spielt, ein Matchplay zockt oder halt, wenn es wirklich um ein Event geht, ob es so ein Team-Event ist oder Mannschaftsspiel oder DGL-Spieltag oder halt irgendeine große Tour. Also ich meine, du siehst ja genauso, dass die Leute, die auf dem Papier total gute Handicaps haben, selten bei einem DGL-Tag einen guten Score reinkriegen, ne? Weil es halt einfach auch, ja, es ist halt nicht leicht. Golf ist halt nicht leicht. Selbst wenn du unter den Optimalbedingungen halt eine 72 spielen kannst, also Par, heißt es ja nicht, dass du das jedes Mal abrufen kannst, vor allem unter Druck. Und ja, das ist, glaube ich, eine Sache. Golf ist komplex, würde ich zusammenfassen. Und wie ist dein Take da drauf, Beauty?
Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du warst gerade so im Flow.
Ja, im Momentum.
Aber dieses Momentum ist ja, sag ich mal, sportübergreifend immer so ein Thema und ist ja so ein Mysterium. Und manchmal wundert man sich ja auch selber, dass gefühlt 2-3 Spielbahnen für jeden von uns alles so funktioniert, wie man es sich quasi vorstellt. Und dann denkt man halt so, ja, wunderbar, das läuft ja hier. Da passt einfach alles und genauso ist es dann für die nächsten 90 Löcher halt gar nicht mehr da. Ja, und da wundert man sich dann halt auch, was mache ich denn jetzt anders als vielleicht davor? Aber das zeigt es halt auch in der Show sehr gut. Ja, es wird halt des Öfteren angesprochen, dass dann halt, wenn es halt funktioniert, bei den Spielern, die auf diesem absoluten Weltklasse-Niveau sind, halt auch einfach alles klappt. Und gefühlt hat man ja jetzt in den letzten Wochen es oft gesehen, schlägt dieses Momentum aktuell sehr häufig um sich. Denn so viele 59-Watches, wie es jetzt in den letzten 4-5 Wochen auf der PGA-Tour auch der Fall war, gab es ja früher gar nicht. Ja, also auch, da sieht man halt auch meiner Meinung nach die Weiterentwicklung.
Erklär das nochmal kurz für alle, die es nicht wissen, was das ist.
59-Watch?
Ja.
Ist das ein Spieler nach einer potenziellen 59 guckt. Und da reden wir nicht über die 59 nach 9 Loch, sondern nach 18 Loch. Und viele Runden, tiefe 60er, 61er, 60er, 62er Runden wurden in den vergangenen Wochen gespielt. Und das ist halt eins, was in den vergangenen Jahren gar nicht so vorgekommen ist. Und da sage ich halt auch, da geht's um die Weiterentwicklung des Sports. Und da finde ich schon, dass dann die Entwicklung mit einem Rollback und einer weiten Limitierung des Balles halt jetzt nicht gerade dazu beiträgt, denn das ist ja dann letztendlich, was die Leute sehen wollen. Wo gibt es eventuell das Maximum in dem Sport? Ja, wo kann der Sport hinführen? Und jetzt, ja, sag ich mal, künstlich vom Menschen wieder eingegriffen zu sagen, hey, unser Sport geht jetzt gar nicht mehr so weit, wie er eigentlich funktionieren könnte, ist dann halt schon eine Entwicklung in die falsche Richtung. Und das ist dann halt schon, wo ich sage, dieses Momentum Golf ist halt, worauf man hinarbeitet. Und ich glaube schon, dass Momentum Golf halt eher auf einen oder eher zu einem kommen könnte, der halt auch Zeit darin investiert. Und das kommt halt jetzt nicht, weil ich halt einfach mal jetzt heute entschieden habe, dass ich auf den Platz gehe, sondern da gehören schon gewisse Routinen und Trainingsabläufe dazu, dass ich dann auf dem Platz auf einmal meine Routine reinrutsche und dann verankert bin und das dann halt ohne Probleme abrufen kann und somit das bestmögliche Ergebnis für mich, sei es sogar ein Bogey, für mich erspielen kann. Und das ist halt ein Mysterium, was halt schwer zu erklären ist.
Ja, das war aber auch sehr schön dann an den letzten drei Folgen zu sehen. Da ging es um den Ryder Cup und auch um Justin Thomas, der die gesamte 2023er Saison gestruggelt hat, die Playoffs verpasst hat als Bubble Boy um einen Putt sozusagen. Aber das war nicht der eine Putt, das war die ganze Saison. Ja. Und selbst der, der wirklich eine schlechte Saison auch in seinen eigenen Worten hinter sich hatte, natürlich alles aus Perspektive, ne? Und da, selbst der aber, der hat halt Potenzial und ich glaube, deswegen wurde er auch gepickt. Natürlich auch ein bisschen hat man ja gesehen, weil er mit Zach Johnson abhängt im gleichen Haus und halt in der Buddy League da mit Fowler und Spieth ist und Co. Das ist halt natürlich ja auch immer dann wieder so eine menschliche Komponente. Da wird halt nicht das statistisch Beste gepickt, sondern halt der, wo man denkt, es passt. Aber das ist ja das Lustige beim Ryder Cup gewesen, weil auf der statistischen Seite war Team Europe unterlegen und trotzdem hat das Momentum und der Teamzusammenhalt dann dieses Team nach vorne gepeitscht und zu diesem großartigen Ergebnis und Event geführt, ne? Und da hast du aber auch gesehen, das totgesagte Leben länger, der Thomas, der hat halt beim Ryder Cup abgeliefert. Es ging vielleicht um nichts und vielleicht war es, also nee, anders, es ging ja um ganz, ganz viel, aber ich glaube, der hatte die Motivation dann in dem Team ohne Erwartung, also er war jetzt nicht der Top-Spieler Nummer 1, sondern er war ja so ein bisschen, okay, jetzt musst du beweisen, dass du zu Recht dabei bist und das Momentum dort hat ihm wieder die Fähigkeit gegeben, in sein Potenzial zu tappen und halt da wieder großartiges, also er hat ja großartiges Golf im Vergleich zu den anderen geliefert und im Vergleich zur gesamten Saison, ne? Wobei, wo man ja auch sieht, dass das Potenzial ist ja bei all diesen Topspielern da, großartig zu spielen und es entscheidet am Ende so ein Gefühlszustand bei denen vielleicht. Wie fühle ich mich heute? Wie bin ich drauf? Welches Mindset habe ich? Tom Kim, den wir angesprochen haben, einfach das Mindset zu haben, so, ey, jetzt zeige ich es allen. Ich habe dafür gearbeitet die letzten Jahre. Ich habe das, ich bin das wert, ich kann das. Und dann durchzugrinden, das zu machen. Am Ende ist es halt einfach wirklich eine Einstellungssache auf diesem Level, muss man da natürlich sagen, oder?
Ja, aber wie gesagt, das, was man da halt sehen konnte, hat halt für mich persönlich dazu geführt, dass ein Zach Johnson halt extrem an Credits bei mir persönlich halt auch verloren hat. Denn er kam halt letztendlich für mich rüber wie so ein schlechter bis mittelklassiger Mannschaftskapitän jetzt in irgendeinem x-beliebigen Golfclub, der halt seine Mannschaft so zusammenstellt, mit wem er halt am besten kann und eben nicht jetzt leistungsbedingt aufstellt. Ja, also letztendlich ist es ja trotzdem Leistungssport. Und er geht dann halt letztendlich den leichtesten Weg des geringsten Widerstandes. Also ich packe hier mal alle so good feel guys so zusammen, damit es da eventuell keinen Stress gibt, beziehungsweise kein Grind gegenseitig. Und ich hoffe mal, dass es das gute Gefühl dazu führt, dass sie ihre beste Leistung abspulen. Aber,
ja, aber das ist
im
ja
Nachhinein das ist kann man es ja dann Teams halt immer so sagen, ist es halt nicht gut ausgegangen, auch wenn am Sonntag da eben noch ein kurzer Watch von den Amerikanern möglich war, das aber halt an den ersten beiden Tagen halt komplett versaut wurde. Und da ist dann halt schon entscheidend, entscheide ich mich halt für Performance oder entscheide ich mich dann halt für einen vernünftigen Mannschaftsausflug nach Italien, ja.
Und Luke Donald hat sich für Performance entschieden, hat Artberg und Heugart mitgenommen und auch die anderen Top waren ja alle in Top-Stimmung und Leistung. Das ist auch die Frage. Also Golf ist ja kein Mannschaftssport und kein Gruppensport. Natürlich ist der Ryder Cup was Besonderes, da ist man eine Mannschaft. Aber ich glaube, das ist auch diese große philosophische Frage, die sich, glaube ich, viele DGL-Mannschaften stellen oder viele Trainer stellen. Stelle ich hier nach Leistung auf? Stelle ich nach Zusammenhalt auf? Und ich meine, du kannst ein Lied von singen. Das ist halt, es wird nicht immer nach Leistung gewählt, obwohl es ein Individualsport ist, sondern es wird einfach gesagt, ach, hier ist die Chemie besser, mit dem kann man besser. Und ich glaube, das ist auch der Fehler, den Zach Johnson gemacht hat.
Ja, letztendlich muss man sich halt immer fragen, entscheidet der Good Feel Buddy jetzt letztendlich einen Schlag eines anderen in einer Situation mit, ja? Wahrscheinlich genauso wenig wie jetzt einer, der in dem Fall als Beispiel Keegan Bradley oder ein Lucas Glover, die halt eine deutlich bessere Saison in dem Moment abgeliefert hatten, auch leistungstechnisch, die würden genauso wenig den Schlag jetzt in der irgendeiner Saison oder einer Situation dort beeinflussen. Und auch als Teampartner glaube ich nicht, denn letztendlich muss jeder selber den Schlag spielen. Und ist ja auch oft der Irrglaube, den dann irgendwelche Trainer oder Kapitäne dann auch als Argument aufbauen, dass dann halt dieser Teamspirit auch in den Situationen entscheidend ist. Kriegt man halt oft von denen gesagt, die in ihrem Leben halt selten eine reine Teamsportart jetzt betrieben haben, sondern die halt nur diesen Golf-Background haben, finden dann halt, dass der Ryder Cup halt the ultimate Team-Event ist. Ja, ist halt auch nichts anderes als der ultimate PR-Termin alle zwei Jahre. Das ist dann halt so aufgebauscht. Ja, und dementsprechend kommt es halt meiner Meinung nach auch immer noch so ein bisschen daher, die guten alten
Zeiten wegen. Darf ich da ganz kurz einhaken als Argument? Wenn es so wäre, warum hat Patrick Cantlay an dem Tag, wo alle abgelost haben und der Teamspirit ganz am Boden war, warum hat der sonst da einfach so eine Serie reingezimmert und eigentlich den Ryder Cup am Leben gehalten für die Amis? Nicht, weil der Teamspirit so gut war, sondern weil Patrick Cantlay individuell so gut war in dem Moment, ne?
Ja, und du darfst halt nicht vergessen, absolute Topspieler zeichnen sich aus in absoluten Drucksituationen, und absolute Drucksituationen sind halt immer dann besonders, wenn halt alle anderen gegen dich sind. Ja, wenn alle anderen halt sagen, hey, du bist doch so ein Vollloser, du willst hier Geld für haben und setzt das Cappy nicht auf, weil du dafür nicht bezahlt wirst. Und dann sagt so ein absoluter Top-Spieler, ich glaube, da haben wir auch damals schon drüber gesprochen, als in der Woche nach dem Ryder Cup, dann sagt so ein Spieler halt so, was wollt ihr eigentlich alle? Ja, ihr könnt gerade euch mal das Ticket hierher finanzieren. Sonst habt ihr auf dem Golfplatz nicht allzu viel Gutes zu tun. Und da zeige ich euch mal, wie das halt funktioniert. Also da motiviert man den quasi noch mehr damit, als wenn man das jetzt so hinnehmen würde und dann nicht wirklich da diesen Hexenkessel produziert,
ja, wobei den Gegner. Das ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert. Ich erinnere mich, kennst du noch den Film Gladiator, wo er dann so reingeht in die Arena, alle niedermetzelt, das Schwert so abfällig hinwirft zum Publikum und dann so, are you happy now? Das ist halt, kann das Publikum auch total gegen dich bringen. Aber William Clark hat ja sowas Ähnliches gesagt. Er sagt, okay, alle waren hier für Ricky und für andere und hatten mich nicht auf dem Schirm. Dann dachte ich so, jetzt erst recht, und hat dann das Ding gewonnen, das Major. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Mentalität, dieses von hinten rauskommen und es allen doch zeigen wollen, das ist auch eine Qualität, die muss man erstmal bringen.
Ja, genau, und ich glaube, absolute Top-Trainer, die zeichnen sich halt dahingehend aus, dass sie genau wissen, wie man individuell seine Spieler motivieren kann.
Absolut.
Also da gibt es halt nicht nur den Weg A, dass man halt meinetwegen eine WhatsApp-Gruppe gründet und dann dort Motivationsreden reintippt und dann
von ChatGPT geschrieben.
Dass man da irgendjemanden von der Mannschaft halt mit abholen kann und dann so dermaßen heiß macht. Das klappt vielleicht bei 12- bis 15-Jährigen. Aber das zeichnet dann halt einen Top-Trainer aus, um halt individuell auf seine Spieler eingehen zu können. Und in dem Fall ging es ja nicht um einen Trainer, sondern um einen Captain. Und wenn man da halt dann auch diese weichgespülten Interviews von einem Zach Johnson auch im Nachgang jeden einzelnen Tages dann wieder gehört hat, dann kann ich mir schon vorstellen, wie lame und boring das halt in dem Team-Umkleideräumen dann halt war, wenn er dann halt da motivierend daherkam und dann vom Umdrehen der Medaille und jetzt müssen wir morgen grinden und es ist noch alles möglich. Also das sind ja Phrasen, da wäre beim Doppelpass das Schwein mit den 3 Euro wäre da relativ schnell voll gewesen.
Ja, aber deswegen sind ja auch Top-Trainer so beliebt, ob so ein Ancelotti oder ein Klopp oder irgendwas. Das sind halt Top-Spieler, die vielleicht mal Top-Trainer, die mal Top-Spieler waren, okay, aber die halt auch andere anzünden können. Ja, man heißt ja immer, man ist jetzt auch hier das Phrasenschwein, man kann nicht brennen, wenn man muss brennen, wenn man andere anzünden will, aber man braucht auch ein Gespür dafür, ne? Und ich glaube, der Zach Johnson war halt so diese Lazy Choice so ein bisschen. Ich fand, der Luke Donald hat es wesentlich sympathischer gemacht, der auch eine Once-in-a-Lifetime-Chance durch das mitzumachen hatte, auch nur, weil der Stenson halt da quasi auf die Lift-Tour gewechselt ist. Der wird sich immer noch in den Arsch beißen. Aber ich finde, der hat es gut gemacht. Und der
das glaube ich nicht, dass er sich in den Arsch beißt.
Ich glaube schon, aber wer weiß. Wir müssen ihn einladen zum Podcast, um das rauszufinden.
Genau, ja, aber ich glaube, er hat 60 Millionen andere Gründe, dass er sich da nicht in den Arsch beißen muss.
Das fand ich aber auch schön zu sehen, dass alle wirklich gesagt haben, wie wichtig der Ryder Cup ihn war. Und ich glaube, das war jetzt nicht nur Folklore und dahergesagt, sondern du hast ja ehrlich gemerkt, dass es denen was bedeutet. Von daher, der Ryder Cup ist, hast du recht, es war nur eine YouTube-Show zusammengeschnitten, aber nach wie vor, wenn der Ryder Cup einem was bedeutet, das tut er bei mir, dann löst auch dieser YouTube-Zusammenschnitt, in Anführungsstrichen nett gesagt, wieder komplett die Emotionen auf, wo ich sage, das ist einfach, auch bei einem Rory siehst du, wie der so aus der Haut geht. Und apropos peinlich. Rory, wollte ich nochmal, ich fand's gut, aber gut. Ich bin ja Rory-Fan, ich glaube, du bist zumindest der Rory-Kritiker, ist auch in Ordnung, du bist ja eh Team US. Ich fand's schön, dass ja Netflix eigentlich eine US-Produktion ist und das alles ein bisschen aus US-Brille geschnitten wurde. Ich habe da durchaus, sehe auch die europäische Brille, ist immer wieder schön zu sehen.
Absolut.
Anyhow, also lohnenswert und hat wieder die gesamte, also ich würde sagen, unser Prädikat ist lohnenswert. Die ersten 4-5 Folgen, stimme ich dir überein, sind wirklich großartig. Danach muss man selber wissen, ob man es mag oder nicht, das noch gucken. Ich finde, war wieder sehr rund für mich. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Fortsetzung dessen. Und es bringt mich dem Golf wieder ein bisschen näher, weil ich mir sage, ey, du siehst die Leute, wie sie ein bisschen wirklich sind, mit ihren Eltern, dann auch der Matt Fitzpatrick und Alex Fitzpatrick, ganz süß wieder auf dem Golfplatz. Und da kannst du ja noch was zu sagen, als kleines Bonmot. Du bist ja lustigerweise mit dem Vater von du hast gesagt, woher kenne ich den? Ist dir was aufgefallen, oder?
Ja, 2017 bin ich, jetzt weiß ich's, mit dem Vater von Alex und Matt Fitzpatrick mal 5 Stunden an einem Turniertag im Emirates Golf Club über die Anlage spaziert und habe mich ganz nett mit dem unterhalten die ganze Zeit, nicht wissend, wer er ist, was ich ja dann halt als sehr angenehm empfinde, weil so ist man da wirklich deutlich relaxter und quatscht offen von Anfang an. Wir haben uns ganz witzig, hatten wir zusammen uns einen Kaffee bestellt und sind so ins Gespräch gekommen und er fragte mich dann, ob ich denn alleine hier sei oder ob wir nicht zusammen hier über den Platz gehen wollen und haben da uns 5 Stunden wirklich über alles Mögliche im Golf, über Fußball aus Sheffield unterhalten. Und damals dachte ich mir schon so, mein Gott, woher weiß der das ja eigentlich alles von den Engländern und Golfern hauptsächlich? Und jetzt beim Schauen war mir dann halt so, woher kennst du den eigentlich? Und so kam es dann halt wirklich daher, dass es mir dann wieder eingefallen ist, dass ich da mit dem Vater von Matt Fitzpatrick gemeinsam schon einen Golftag als Zuschauer verbracht habe. Und das war halt wirklich eine nette Erkenntnis auch wieder aus dieser Folge raus. Und ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ja, wie lange setzt sich das noch durch? Weil man darf nicht vergessen, irgendwann ist es ja dann auch wieder nur aufgebrühter Kaffee. Und wir wissen ja, aufgebrühter Kaffee schmeckt ja nicht mehr ganz so gut. Und das kann man dann halt jetzt vielleicht so sehen, so Drive to Survive ist jetzt schon so 6. Staffel. Schaltet man kurz so am Anfang rein, da denkt man sich halt so, ja gut, das sind wieder die alten Stories. Muss man sich so wieder anschauen. Also können wir da gespannt sein. Ich glaube, die neue Staffel könnte doch nochmal interessant sein, wie es mit LIV und PGA Tour weitergeht.
Ich glaube, da gibt's mehr zu erzählen.
Was da für Storys rauskommen. Und vielleicht nochmal als Nachtrag.
Zumal, Beauty, du darfst ja nicht vergessen.
Warte ganz kurz. Ja. Zur Nachtrag der aktuellen Staffel. Alle Huffy-Chefs, die hier unter uns sind, schaut doch nochmal Einladungsprozedure von Zach Johnson und Luke Donald ein. Wie gehen die da als Chefs unterschiedlich an die Sache ran? Also ich war schon erschrocken, wie Zach Johnson die Telefonate geführt hat. Da kann, glaube ich, jeder Chef selber für sich entscheiden, ist es dann gleichzeitig eine gute Führungskraft, wenn man so einen Job
Meier, hat? Sie sind raus.
Und das halt dann auch noch so gezeigt wird. Also ich glaube, für zukünftige Kapitänspositionen wird dieser Mann nicht mehr in Frage kommen.
Ich wollte noch ergänzen, bei Drive to Survive hast du ja nur ein Playerfield, was eine gewisse Lebenserfahrung mitbringt. Das sind alles eher junge Athleten. Du hast ja keine 60-jährigen Formel-1-Fahrer, von denen du da erzählst. Das ist ja schöner an Golf, dass du dort wirklich Leute in unterschiedlichen Lebenslagen und Situationen hast. Und da würde ich mir auch mal, also den Rose-Part, den Justin Rose-Part fand ich auch schön, den zu sehen mit seiner Familie. Einfach ein ganz anderer, die Leute leben halt komplett anders, ne? Sind einfach in anderen Phasen ihres Lebens und haben deswegen auch andere Sachen zu erzählen. Deswegen glaube ich, dass das Full Swing schon eine längere Zukunft hat, weil auch ja Backstory-mäßig gibt es da mehr zu erzählen. Aber das ist nur meine Prognose. Und ansonsten wollte ich noch mal ausführen, wenn ihr den Beauty mal seht, der geht meistens mit irgendwelchen älteren, netten Herren über den Platz. Also da erkennt man ihn dran. Deswegen wundert mich das nicht, dass du auch Matt Fitzpatrick Vater eingesammelt hast zum Kaffeekränzchen. Ja, das passt. Ja, das passt da zu dir. Ja. Das finde ich sehr schön, persönlich. Du, wir sparen uns den Terrassenpart deswegen, weil du hattest ja gerade schon den Kaffee mit dem Vater von Matt Fitzpatrick und Alex Fitzpatrick. Ich würde sagen, danke für die Folge. Wir schauen nächste Woche mal wieder rein. Leitungswasser Olé, wir packen das alles in die Shownotes. Beauty, verabschiede doch unsere Huffies in die Woche des Märzens. Bald ist ja dann, wie gesagt, Sommerzeit. Da freuen wir uns alle schon drauf. Ich sag tschüss.
Genau, wir verabschieden uns hiermit und ich glaube, mit Full Swing ist auch jetzt bei uns die Golfsaison angekommen und ich glaube, hat jeden wieder noch mehr Lust drauf gemacht, bald wieder auf den Fairways unserer Region wandern und spielen zu dürfen. Also schaut doch da rein, macht euch euer eigenes Bild.
Ach so, dann eine Sache habe ich noch vergessen. Ja. Also bei jeder Mannschaft und jedem Podcast ist doch am Saisonanfang die große Frage, wer wird dieses Jahr Trikotsponsor? Und natürlich stellt sich diese Frage auch immer bei Hard Aber Fairway. Ihr könnt noch sozusagen the highest bid abgeben. Es sind mehrere Brands im Rennen, sage ich mal. Bleibt gespannt. Also wer wird der Hard Aber Fairway Trikotsponsor? Ich sag wieder
unser Beauty. Ja. Unser persönlicher Favorit natürlich aus Potsdam, der liebe Christian mit unseren Golf Monkeys, ist natürlich da ganz weit vorne in der Verlosung. Benny, du weißt es. Und Christian, denk dran, letztes Jahr war unser Matchplay. Ich hoffe, dieses Jahr gibt's das Rematch. Und bis dahin immer schön auf dem Fairway bleiben. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi.
Das war Hard Aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.